Jetzt begrüße ich einen Autor, den man wirklich nicht vorstellen muss. Er ist einer der beiden Großschriftsteller hierzulande und schafft es mit jedem Buch, uns Leser neu zu überraschen. Seine letzte Überraschung trägt den Titel Messmers Momente und ich freue mich sehr und begrüße sehr herzlich Martin Weiser.
Dankeschön.
Herr Weiser, dieses Buch Messmers Momente hat keine Handlung, hat keinen Plot, wie man neudeutsch sagt. Es gibt kein Personal, keine Figuren, keine Fabel. Es gibt wunderbare Sätze, die verteilt, luftig verteilt auf die Seiten sind. Und ich wüsste gerne von Ihnen, wie schreiben Sie diese Sätze, die so verdichtet daherkommen? Ist das ein langer Prozess oder hauen Sie die einfach so raus?
Ja, also ich muss sagen, ich schreibe diese Sätze nicht als Buch, sondern dieses Buch hat schon eine Figur, einen Helden, nämlich einen Messmer.
Genau.
Und Messmer ist eine Figur für mich wie eine Romanfigur.
Ja.
Wie Anselm Christlein oder Helmut Halm oder sonst eine Figur von mir. Und ich könnte nicht ohne Messmer diese Sätze schreiben. Mhm. Ich würde mich genieren,
ja,
solche Sätze unter meinem Namen zu schreiben.
Als ich Martin Weiser.
Ja, ja,
das
weil
heißt, über so, das Alter Ego.
Ja,
kann man das so nennen?
Na, ja.
Doppelgänger? Wie würden Sie Messmer nennen?
Nein, eine Figur.
Eine Figur.
Eine Figur, die ich wie eine Romanfigur brauche.
Ja, okay.
Sag mal, weil da kommt so ein Satz vor, hinten drauf: Ich bin die Asche einer Glut, die ich nicht war. Mhm. Das kann ich doch nicht unter meinem Namen schreiben,
ja,
oder?
Das, ja, das ist richtig. Das,
ja. Es hat ein Pathos, das ich nicht zur Verfügung habe. Das kann ich nur mit einer Figur. Und weil das natürlich so nah klingt, sagt natürlich jetzt jeder autobiografisch und so. Aber das ist wie bei einer Romanfigur auch. Ohne eine Romanfigur. Für mich ist eine Romanfigur immer ein Ton. Mhm. C-Dur, E-Moll und so weiter. So ist auch Messmer ein Ton. Mhm. Und in diesem Ton schreibe ich in den Tagebüchern Messmers Stellen.
Ja.
Da fällt mir etwas ein und da weiß ich, das ist eine Messmers Stelle. Da schreibe ich ins Tagebuch, ich bin eine Regierung, eine abgewählte Regierung, die nicht geht. Gut, das weiß ich, das bin ich dich, das ist Messmer. Mhm, und dann kommt das.
Ja, ich meine, dass alle sagen, das hat was Autobiografisches, das geben Sie natürlich auch vor. Sie haben im ersten Band, man muss dazu sagen, es ist eine Trilogie, es sind drei Bände, drei Messmer-Bücher. 1985 gab es den ersten Band, Messmers Gedanken, dann 2003 Messmers Reisen und jetzt Messmers Momente. Da im ersten Band sagten Sie, es ist die vierte Stufe der Autobiografie.
Aha, ja,
das gut. Haben Sie schon vorgelegt, was wir dann alle nachplappern in der Kritik. Und es hat ja, egal ob das jetzt welche Funktion diese Figur hat, haben diese Sätze enorm viel mit Ihnen zu tun. So viel kann man sagen.
Unbedingt, aber ich meine, welche Figur hat nicht?
Nicht mit Ihnen zu tun.
Es ist einfach. Die Figur braucht man wie ein Kind oder ein Kind, das Puppen hat und Räuber und Prinzessin und dann kann das Kind reden. Und ich kann Sätze schreiben, wenn ich Messmer bin. Mhm. Das brauche ich einfach. Das ist eine. Ich nenne das auch ein Entblößungsverbergungsmittel. Mhm. Ich verberge mich hinter Messmer, um mich entblößen zu können.
Ja.
Und ich könnte mich nie als MW so entblößen, das wäre mir peinlich, wie ich mich als Messmer.
Sie sagten gerade, es gibt diese Messmer-Sätze, die Ihnen einfallen, das ist ein Messmer-Satz und das schreiben Sie dann ins Tagebuch. Sie haben letztes Jahr Ihr Notizbuch im Zug verloren.
Ja, da waren sicher auch Messmersätze drin.
Sie haben damals einen Finderlohn ausgeschrieben. Ist dieses Buch jemals wieder aufgetaucht?
Nein.
Ist das für Sie mehr Verlust oder hatte das auch was Befreiendes? Wenn man etwas, wo man seine Sätze beherbergt geglaubt hat, wenn einem das abhanden kommt, was für ein Gefühl war das für Sie?
Ja, das ist so, wie wenn einem Kaufmann früher ein Schiff untergegangen wäre. Und zwar eins, das nicht versichert war. Das ist reiner Verlust.
Reiner Verlust.
Ja, ja, klar. Mhm.
Sie schreiben über den Verlust in diesem Buch, ach Verlust, du bist von allen Fälschern der Schlauste.
Ja, das ist ein Messmersatz.
Ja, ein Messmersatz. Warum ist der Verlust ein Fälscher?
Naja, weil das, was man verloren hat, gewinnt dadurch an Wert, weil man es verloren hat. Und deswegen ist der Verlust ein Fälscher, ist doch klar. Wer nichts verloren hat, der weiß nicht, wie wertvoll Verlorenes ist. Nicht? Basta. Mhm.
Sie haben die Hoffnung aufgegeben, dass dieses Buch nochmal auftaucht.
Ich könnte ohne vage, unerfüllbare Hoffnungen in mancher Hinsicht nicht leben.
Ja.
Nicht, weil ich hoffe so viel, was nie zustande kommen wird, und da gehört das auch dazu.
Der Ton in diesem Messmer-Buch, zumindest für mich als Leserin, ist ein ziemlich trauriger, ein oft düsterer Ton, der sehr vom Schmerz bestimmt ist. Also Sie schreiben, der Schmerz ist die vierte Kunst. Es geht immer wieder um das Leid, um das Ich, das nicht ich sagen will, um die Welt, die lärmig und banal ist. Also ich habe es so gelesen, dass es auch einen ziemlich bitteren Ton gibt in diesem Buch. Ist das falsch?
Da sage ich immer, jeder liest sein Buch, nicht mein Buch. Und wenn Sie das Bittere, das Schmerzliche als dominierend empfinden, dann liegt das daran, dass das in Ihnen gerne dominiert. Denn wenn man das statistisch, ich könnte nachweisen, hoffe ich, dass es genauso viel befreiende, helle Sätze gibt wie solche. Mhm. Soll ich Ihnen mal eins
gerne
vorlesen?
Wir können ja einen Wettbewerb machen.
Ja.
Ich lese die düsteren vor.
Ja, dann wollen wir mal sehen, ob jede düstere Stelle da.
Ich mache das ganz sozusagen beliebig, also ohne, dass ich es mir angestrichen habe. Okay, bitte. Fangen Sie an mit den Helden.
Ja, also gut. Das Wasser spielt mit Mondschein, mit den Bäumen spielt der Wind, ich spiele mit mir. Ist das düster? Nein.
Ich suche Verbindung zu mir. Ich habe mich verloren. Ich sehne mich nach einem Tod bei Lebzeiten. Ist das hell?
Moment, ist das dunkel? In Idyllen sich bergen, Haselnuss fromm sein, knien zwischen Sträuchern, eine Schulter in der Sonne, die Ohren voller Vogelsang, wie es nicht ist, soll es sein, das denken zu können, ist zum Jubeln.
1-0. Sehnsuchtsschmerz erniedrigt mich. Das Gefühl, eine kraftlose Überschwemmung zu sein.
Ja, da muss ich was finden. Pass auf hier. Die Sonne tut heute wieder einmal so, als wäre alles in Ordnung. Entweder hat sie keine Ahnung oder sie lügt. Das ist doch nicht dunkel.
Nein, das ist nicht dunkel, das stimmt. Meine Tage vergehen von selbst. Ich mische mich nicht ein. Ich bin ein Fleck, der trocknet. Ich werde nicht gewesen sein. Aber warten Sie, ich habe den für mich depressivsten Satz.
Oh Gott.
Ist der Rabenschwärze, die täglich herabschneit und mich bis zum Ersticken eindeckt. Das ist für mich die präziseste Beschreibung einer Depression.
Ja, aber schau mal, der erste Satz des Buches heißt, ich leide an Verfolgungswahn. Und das ist das Einzige, was mich von meinen Verfolgern unterscheidet.
Ja, Lacher.
Das ist auch hell. Das ist auch hell. Gut, Sieg bleibt natürlich bei der Rabenschwärze.
Nein, ich möchte überhaupt nicht bei der Rabenschwärze bleiben, aber ich möchte auf etwas hinaus. Wir kommen aus derselben Gegend, aus der Bodenseegegend. Und Der Schmerz ist dort sehr beheimatet bei anderen Dichtern, die wir beide schätzen, zum Beispiel Arnold Stadler. Und er ist beheimatet bei einem Philosophen aus meiner Heimatstadt Meßkirch, Martin Heidegger. Meine Frage an Sie ist, sehen Sie da einen Zusammenhang, also dass in unserer Gegend diese Existenzzweifler wachsen wie Bäume? Sehen Sie da einen Zusammenhang zwischen Landschaft und diesem Schmerz?
Wenn es da einen Zusammenhang gäbe, dann ist er nicht erforschenswert.
Nein? Finden Sie die Frage blöd?
Nein, nein, natürlich. Die Dominanz von Schmerz will ich sofort bejahen, aber Sie würden natürlich wieder Schmerz zu den negativen.
Nein, nicht negativ.
Also gut, denn ich sage, ein gut ausgedrückter Schmerz ist kein reiner Schmerz mehr.
Ja.
Wenn man leiden müsste, ohne dass man es sagen kann, dann wäre man, nicht wahr, dann wäre man ein Tier. Ein Tier leidet, ohne dass es das sagen kann. Mhm. Ein Mensch und insbesondere, Entschuldigung, ein Schriftsteller, der gibt seinem Schmerz Fassungen.
Ja.
Und in dem Augenblick, in dem ich so einen Satz habe, von mir aus über Schmerz, ja, und der gelingt, wie man bei uns sagt, der sitzt, dann bin ich nicht mehr gequält.
Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Dann finde ich das ganz toll, dass mir dieser Satz gelungen ist.
Ja.
Dann ist der Schmerz schon mal weg, dann ist er Sprache geworden.
Ja.
Und das ist ja nicht bloß bei mir so. Es gäbe das Weihnachtsevangelium nicht, wenn es nicht furchtbare Zustände gegeben hätte, die das nötig gemacht haben.
Der Heidegger sagt ja, der Schmerz ist die Quelle der Poesie,
also zum Beispiel,
der Sprache.
Also
aber Sie haben, gerade weil Sie gesagt haben, Sie freuen sich, wenn Ihnen ein Satz gelingt. In Ihrem Leben sind Ihnen ungeheuer viele schöne Sätze, viele Texte, viele Bücher gelungen. Wenn man von außen auf Ihr Leben schaut, dann ist man eigentlich verwundert, wie man bei so viel Ruhm, Erfolg, Glück, wie auch immer, was Ihnen widerfahren ist bei einer solchen Produktivität, die Sie haben, ja, dass man dieses Leiden in diesem Bändchen findet, das kriege ich gar nicht zusammen. Weil ich denke, es muss doch, genau diese Produktivität ist doch ein Trost für diesen Schmerz.
Das hat schon damals beim ersten Mesmer einer geschrieben, ich glaube Peter von Matt, der das Buch sehr gelobt hat, hat gesagt, dem Walzer geht es doch ganz gut. Und jetzt schreibt er so ein Buch. Ne?
Ja. Gibt es keinen Zusammenhang zwischen diesem
Äußeren? Nein, ich habe eine Formel, die heißt, mir fällt ein, was mir fehlt.
Ja.
Und mir fehlt immer etwas.
Mhm.
Ich meine, ich weiß nicht, ob es einen Menschen gibt, der sagen kann, mir fehlt nichts.
Nein.
Auf jeden Fall, mir fehlt immer was. Und deswegen muss ich immer schreiben.
Mhm.
Und nur wenn ich den Mangel geschrieben habe, wird er erträglich.
Ja.
Nicht? Der Voltaire hat einmal irgendwo formuliert, das Schlimmste ist, ruhmlos gehängt zu werden.
Ja.
Und das ist auch wahr.
Ja.
Und deswegen muss man vorher schreiben, bevor man gehängt wird. Nicht?
Darf ich Sie zu dem Namen Mesmer etwas fragen? Das kann ganz doof sein. Ich habe die Assoziation zum schwäbischen Wort der Mesmer, also der Küster. Hat es was damit zu tun?
Naja, es ist.
Oder hat es nichts damit zu tun?
Meine Großmutter ist eine geborene Mesmer.
Ah, okay.
Und meine Großmutter ist mir sehr wichtig.
Oh Gott, okay.
Und sie lebt nicht mehr, aber ich habe
In dem Namen ist sie noch da.
Ja.
Gut. Ein Thema, was neben dem Leid und dem auch der Freude, dem Alter und dem Tod wenig vorkommt, ist die Liebe.
Wenig.
Wenig. Nach Ihrem letzten furiosen, tollen, großen Liebesroman, das 13. Kapitel, habe ich hier, glaube ich, einen Satz gefunden. Ich liebe alle Frauen der Welt. Das kann keiner einzigen recht sein. Das ist ja fast Don Giovanni-mäßig, oder?
Bei mir nicht, das ist halt eine Tatsache. Weil, gut, das unendliche weibliche Vorkommen, und gut, ich will nicht kommentieren.
Aber ist denn die Beobachtung richtig, dass die Liebe in diesem Buch weniger Platz einnimmt als in Ihren anderen Büchern? Ist das wahr? Stimmt das?
Das ist sicher, Mesmer hat wenig direkte Erotik, ja.
Ja.
Aber ich muss noch mal eine ganz positive Stelle.
Sehr vor. Gerne.
Wenn Sie die negativ machen können, dann trete ich ab.
Ich möchte gar nichts negativ
machen. Ich will das Wichtige nicht wissen. Gefunden werden wie der Vogel im Gebüsch. Noch Federn wäre schön, dass man sieht, das konnte einmal fliegen.
Ja, das ist sehr schön. Ja.
So ist es.
Ja. Also natürlich gibt es dieses luftige Element auch in dem Schwermütigen.
Ja, das
stimmt. Aber warum, Sie mögen diesen Eindruck nicht von mir, dass es einen düsteren Ton gibt in dem Buch?
Nein, ich habe nichts dagegen. Ich sage nur, wenn Sie das Düstere betonen, muss ich das Helle betonen.
Okay, genau. Aber
wir können ja nicht beide das Gleiche betonen.
Nein, das ist richtig. Sie sind, oder Messmer ist gealtert. In den drei Bänden?
Das wird nicht weggelogen.
Über das Alter, Moment, wo ist der Spruch übers Alter?
Oh je.
Jeder weiß, wie alt du bist, nur du nicht.
Ja, so ist es.
Ja.
Gibt es Ihre Kollegen oder Kolleginnen? Alle um einen herum wissen immer, wie alt man ist, man selber nicht.
Ja, ich finde ja, also was jetzt das Aussehen betrifft, das Alter ist auch eine Frage der Beleuchtung. Oder?
Ich glaube, die hilft mir nicht mehr. Nein, ich meine das schon.
Nicht nur äußerlich.
Ich meine das schon. Als Messmer-Erfahrung darf ich das gelten lassen. Andere Leute machen sehr viel mehr Gebrauch von dieser Zahl.
Ja.
Und
es
steht in der Zeitung dauernd und überall, wo du auftrittst, kommt so eine Zahl, wird angehängt. Das klingt komisch, ich lebe ja ohne diese Zahl.
Mhm.
Entschuldigung, wenn Sie mir sie nicht dauernd sagen, dann interessiert mich diese Zahl nicht.
Ich habe auch kein Verhältnis zu der Zahl, weil ich mich anders fühle.
Alle Menschen sollten viel weniger zählbar sein. Mhm. Also ich will das keinem einreden, wenn jemand Spaß daran hat. Geschenkt.
Aber wenn man jetzt diese drei Bände von Messmer vergleicht im Älterwerden, hier sind ja schon so Anklänge, wo es sehr um Vergänglichkeit und um das Ende geht.
Richtig.
So ernst wie jetzt ist es noch nie gewesen, sagen Sie. Oder jetzt kommt die Schlacht, die eigentlich nicht gewonnen werden kann, frei übersetzt.
Das ist klar. Der erste Messmer 1985, das war ein großes Risiko, weil eben diese Art von Gedanken, die für mich keine Aphorismen sind, sondern intensive Stimmungen, dass ich plötzlich mit sowas komme, war riskant. Dann war das Echo unglaublich freundlich. Irgendjemand hat geschrieben, damit lässt er Brechts Keuner-Geschichten weit hinter sich geschenkt. Und das zweite, Messmers Reisen. Das dritte jetzt ist nicht mehr in dem Sinne riskant gewesen. Aber es ist eine Spezialisierung des Messmer-Themas und Momente, dieses Wort. Ein Moment ist für mich ein ausgezeichneter Zeitraum.
Mhm.
Ein Moment ist entweder...
Wo was aufleuchtet.
Genau,
oder?
Moment, eben. Ein Moment ist eine Dramatisierung des Zeitverlaufs.
Ja.
Also habe ich jetzt Messmers Momente, das sind alles natürlich sozusagen auf den Schluss bezogene Optiken.
Ja.
Die können noch versuchsweise lustig sein, aber sie haben alles das, dass sie endgültig, dagegen habe ich nichts, oder? Das habe ich sozusagen selber festgestellt in den Messmer-Momenten in meinen Tagebüchern.
Ja.
Das hat ja in Tagebüchern heißt das nicht immer Messmers Momente. Mhm. Da heißt es einfach Messmer.
Ja.
Und dann merkst du, aha, das heißt am besten Messmers Momente, weil es diese Dinge. Und
es gibt sehr viele Sätze, die reflexiv sind. Ne? Also ich begegne mir. Wie kann ich mich meiden? Ja? Mich aushalten. Diese reflexive Form, die sich die aus dem Ich und Mich eigentlich fast ein Subjekt und ein Objekt macht. Hat die Sie besonders gereizt? Weil die ist auffallend vertreten.
Ja, gut. Es steht auch drin, was ich denke, kann ich nicht sagen. Und etwas sagen, was ich nicht denke, kann ich auch nicht.
Mhm. Ja.
Es sind lauter Unmöglichkeiten.
Ja.
Aber das Unmögliche ist ein großer Reiz für den sprachlichen Ausdruck.
Mhm. Die Ilse Eichinger hat mal gesagt, sie hat den Wunsch, alles in einem Satz zu sagen. Ja. Kennen Sie das?
Oder? So ehrgeizig war ich nie. Ich habe immer zugegeben, dass ich mehrere Sätze brauche.
Ja.
Ich brauche ja auch nicht nur eine Figur.
Ja, aber es gab schon sowas wie einen Wunsch nach einer verdichteten Form.
Es ist was anderes, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Sie haben gesagt, kein Plot und so.
Ja.
Es ist der Ehrgeiz, der Wunsch, durch eine Stimmungsentdeckung, Stimmungsverstärkung trotzdem etwas vor sich gehen zu lassen, was durch keine Romanhandlung promoviert oder darstellbar ist. Das heißt, einmal heißt es auch, dass der Mesmer nur etwas erlebt, was schon in die Ausdruckssprache eingebogen ist. Also, das ist halt, das ist ein Ehrgeiz, das eben im Gegensatz zum eitlen, für sich stehenden Aphorismus der Moment immer auf dasselbe Ende hin konzentriert, trotzdem noch mehrere Farben bringend, dass so etwas halt möglich ist. Nicht? Sie wissen, wie der letzte Satz heißt?
Ja.
Ich darf ihn bringen?
Sicher, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Aber ja, wir können ihn gerne jetzt schon bringen.
Ich bringe mal den letzten Satz. Weil
der ist wunderbar.
Also gut, den müsste man natürlich sehen. Der hat eine Seite für sich und da steht, das Leben lacht, Punkt, mich aus.
Genau.
Das ist die Hauptstimmung.
Ja. Die Hauptstimmung von Ihrer Seite, ich darf noch einmal eine Hauptstimmung von meiner Seite entgegensetzen, die heißt, ich habe den Eindruck, da ist einer, auf Schwäbisch würde man sagen, der aufräumt, ja? Der aufräumt, also der aufräumt. Einer, der aufräumt mit sich selbst, aber auch mit den anderen, mit seinen Kritikern, mit Gutmenschen, mit Besserwissern, mit Vorschriften, mit Ansprüchen, mit Erwartungen. Ist dieser Eindruck richtig? Dass es einer ist, der aufräumt?
Jetzt habe ich noch vergessen, mit sich.
Mit sich, ja, mit sich und den anderen.
Aber hauptsächlich mit sich.
Hauptsächlich mit sich, ja.
Er hat mehr mit sich zu tun als mit anderen.
Ja, 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 das stimmt.
Müssen Sie sagen.
Absolut, absolut. Drei Viertel hat es mit sich zu tun. Und manchmal gibt es dann so kleine, zum Beispiel dem... wenn wer Zähne hat, seine Wut spazieren führen muss als Lamm.
Gut.
Das ist ein Satz, der bezieht sich auf andere.
Ja.
Aber ansonsten sagen Sie ja auch zum Beispiel, wie schweigsam muss man werden, um sich aushalten zu können. Ja?
Um mit sich einverstanden
oder
zu sein.
Um mit sich einverstanden zu sein.
Ja, ja?
Also es ist immer ein Ringen mit sich
nein,
selbst.
Nein, aber das ist schon, das wichtigste Thema ist schon, das kann man für einen Luxus halten, aber das ist überhaupt die Natur dieses Unternehmens. Ich biete diese Sätze an, außer dass ich... War es das?
Sie bieten diese Sätze an?
Ja, ich biete sie an, wenn ich nicht auf diesem Sofa sitze, muss ich sie auch nicht kommentieren. Und jeder Leser kann bei jedem Satz sagen, nein, danke, ist nicht mein Satz. Oder er kann zustimmen und entdecken in sich eine Existenzerfahrung. Ja, das geht mir genauso.
Ja.
Nichts anderes ist der Fall. Und dadurch, sage ich jetzt mal, unabgelenkt von einer Romanhandlung, dass die reine Stimmung.
Ja.
Und das ist das Sache.
Es funktioniert, finde ich, also für mich hat das funktioniert in, sagen wir mal, 80% der Sätze, ja, waren eine Einladung.
Das ist schon ein hoher Prozentsatz.
Ja, das ist sehr hoch, aber ich konnte mit sehr vielen Sätzen was anfangen. Das ist wirklich eine Einladung, sie auf sich zu beziehen. Sie spiegeln ja auch Stimmungen, die man selber kennt. Ja? Also insofern finde ich, dass Ihnen das gelungen ist. Auch wenn diese dunkle, düstere Seite mich erstaunt hat. Ja? Weil Sie ja, Sie sagen ja auf der anderen Seite auch, wehe dem, der das Lachen verlernt. Ja? Ja, ja. Also Lachen und Beten ist die auch noch eine andere Alternative zum Schmerz.
Aber das aus 13. Kapitel.
Das steht auch hier drin.
Oh.
Lachen und Beten steht hier auch drin.
Wirklich?
Ja, soll ich es Ihnen suchen? Warten Sie.
Nein, lass es. Ich glaube es Ihnen.
Ich bin sicher.
Ich glaube es Ihnen. Das gehört eigentlich in ein anderes Buch.
Ach so.
Ja.
Dann haben Sie es wahrscheinlich...
Recht, gell?
Nein, Sie haben nicht recht. Also warten Sie.
Jetzt lass es nur.
Egal. Sie sagen doch so schön, es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern eine Richtung. Also werde ich jetzt auch nicht darauf bestehen, aber ich habe es aus dem Buch zitiert. Das Einzige, was bleibt, ist Lachen und Beten. Das steht hier drin.
Gut.
Okay. Herr Walser, wir sind fast am Ende. Auf eine Sache würde ich noch kurz eingehen. Sie setzen diesem Buch 3 Zitate voraus, die alle 3 mit einem Fisch zu tun haben, der auf dem Sand landet. Hölderlin, Robert Walser und Kafka. Dieses Bild, der Fisch, der nicht in seinem Element ist. Wieso haben Sie diesen...
Naja, wenn ich, das muss ich dann schon.
Ja.
Also, 1797, Hölderlin. Meine Seele ist wie ein Fisch aus ihrem Elemente auf den Ufersand geworfen und windet sich und wirft sich umher, bis sie vertrocknet in der Hitze des Tages.
Das war Hölderlin.
Robert Walser, 1910 herum. Was soll ich mit Gefühlen anfangen, als sie wie Fische im Sand der Sprache zappeln und sterben zu sehen? Das ist doch komisch, oder? Nun noch einmal Franz Kafka ein paar Jahre später. Gestern und heute ein wenig geschrieben. Es ist trotz aller Wahrheit böse, pedantisch, mechanisch, auf einer Sandbank ein noch knapp atmender Fisch. Jetzt sind wir hier auf einer Buchmesse. Hier haben Sie 3 Ausdrucksarten von 3 Autoren, die einander nicht gekannt haben. Und die alle auf diese, und darum, das habe ich vorne, einfach um zu demonstrieren, die Zuverlässigkeit der dichterischen Sprache. Das finde ich einfach enorm, dass 3 solche Sprachmenschen sich wie auf einer Sandbank noch zappelnde Fische erlebt haben. Das darf man doch sagen.
Wunderbar. Das war die Zuverlässigkeit von Martin Walser. Herzlichen Dank.
Ja. Danke schön.